Das ist so cool. Hi. Ich gehe mal davon aus, es geht los. Ich erzähle euch heute, wie Git funktioniert, intern. Also so die absoluten Low-Level-Geschichten. Weil ich dachte mir, viele benutzen Git, viele können gut mit Git umgehen, aber die wenigsten wissen eigentlich, wie einfach Git intern eigentlich funktioniert. Und ich dachte, ja, warum nicht mal aufschlauen? Ziel, genau, ist die Verständnis für die Funktionsweise von Git herzustellen. Genau. Was qualifiziert mich? Ich habe den Vortrag vor langer Zeit mal gemacht und damals habe ich 10 Jahre Erfahrung mit Git gehabt. 2016 hatte ich 10.000 und ein paar zerquetschte Contributions auf GitHub. Keine Ahnung, ob mich das jetzt qualifiziert. Ich wollte nur angeben. Genau. So, steigen wir ein. Was macht Git mit Daten? Wenn wir hier so ein Hello World in eine Datei schreiben, nennen wir sie Greeting, dann können wir mit Git einen Hash erzeugen über diese Datei. Wer so einen Hash schon mal gesehen hat, der wird feststellen, dass das ein SHA-1-Hash ist. Genau, das war einfach damals eine Designentscheidung und mehr oder weniger ist es das gleiche, wie wenn wir SHA-1-Summen über die Datei machen. Hier kann man sehen, wir brauchen dazu noch gar kein Repository. Also das, wenn ihr das so, wie es hier steht, auf der Kommandozeile ausführt, tut das wunderbar. Genau. Und das war's eigentlich auch schon. Fertig. Ihr wisst jetzt, wie Git funktioniert. Nein, nicht wirklich. Genau. Das, was wir hier erzeugt haben, nennt Git einen Blob. Genau. Wenn wir jetzt mit so einem Blob wirklich was tun wollen, dann brauchen wir natürlich ein Repository. Dann machen wir Git init. Git init legt im Endeffekt nur so ein .git-Verzeichnis mit ein paar Unterverzeichnissen an, legt da die Standard-Config rein. Im Endeffekt ist es so ein bisschen mkdir und so. Also auch keine Magie bis jetzt. Dann machen wir git add und was dann passiert ist, dieses Greeting, diese Datei landet nirgendwo, nämlich nur der Inhalt landet irgendwo. Und zwar an einer Stelle, die so benannt ist wie der Hash, also in dem Fall AF56 und so weiter. Wenn wir das jetzt mal committen würden, dann könnten wir mit git cutfile-t herausfinden, was dieses AF56 und so weiter überhaupt ist. Und tada, es ist ein Blob. Ein Blob ist im Endeffekt, hier liegen Daten. Hier liegt irgendwie Binärdaten. Und wir können cutfile machen auf diesen Hash. Man kann den auch ein bisschen verkürzen, damit wir da nicht ewig so einen ewigen Buchstabensalat da hinschreiben müssen. Und dann kriegen wir die Daten zurück. Also in dem Fall das Hello World. Blobs können gar nichts. Ja? Die Blobs sind wirklich bloß die reinen Daten, die wir in Git reingeschoben haben. Die haben keinen Namen. Die haben keine Struktur, das sind wirklich nur die Raw Bytes im Endeffekt. Also Blobs sind im Endeffekt sehr dumm. Was haben wir jetzt gelernt? Git ist im Endeffekt nur eine Hash-Table. Ja, ich habe diesen Hash und dahinter liegen meine Daten. Fertig. Da kommt natürlich jetzt noch ein bisschen mehr dazu. Wir brauchen natürlich ein bisschen Metadaten in dem Ganzen. Wir brauchen zum Beispiel ein Filename. Wir brauchen auch Rechte, also Rechte, so Executable-Bit und sowas. Und ein Zeitstempel wäre auch ganz nett für die Dateien. Was benutzen wir dafür oder was benutzt Git dafür? Git legt sogenannte Trees an, zu Deutsch Bäume. Wenn wir uns so ein Tree hernehmen, dann ist es im Endeffekt nichts anderes wie eine Tabelle. Also so ein Tree-Objekt ist eine Tabelle, die Git anlegt. Und da stehen so Zahlen drin, 100644. Wer dieses 644 schon mal gesehen hat, der weiß, dass es eine Dateiberechtigung ist. Dann steht da Blob. Das ist praktisch, was kommt jetzt? Was schreibe ich? Also die zweite Feld der Tabelle ist praktisch, was ist das nächste? Das nächste ist jetzt ein Hash und dieser Hash beschreibt einen Blob. Und dahinter kommt der Dateiname. Das passt irgendwie komischerweise nicht ganz aufs Slide. Keine Ahnung warum. Genau. Und wenn wir mehrere Dateien haben, dann stehen hier natürlich mehrere Einträge. Wie gesagt, es ist einfach nur eine Tabelle. Dann stehen da vielleicht andere Dateiberechtigungen, steht da nochmal Blob, dann ein anderer Hash logischerweise. Außer wir haben genau das gleiche File mehrmals drin unter verschiedenen Namen. Ja, da machen wir praktisch hier schon Deduplizierung. Also wenn ich jetzt anstatt Greeting noch eine Datei habe, die, keine Ahnung, Begrüßung heißt und das gleiche drin steht, dann würde da der gleiche Hash stehen. Genau. Dann gibt es noch ein bisschen mehr Metadaten. Wir brauchen nämlich auch noch, wer hat das Ganze denn geschrieben und wer hat es ins Repository committed. Und das sind im Endeffekt die Commits. Wenn ich mir jetzt so einen Commit anzeigen lasse, dann hat dieses Commit noch ein bisschen mehr Metadaten, nämlich einen Tree. Tadada. Dann steht da noch so ein Autor mit drin und ein Committer. Unterschied ist eigentlich jetzt für uns hier erstmal egal. Und dann noch so eine Message, die nennen wir Commit Message. Und in dem Fall wäre das Edit Greeting. So, und jetzt haben wir unser komplettes Datenmodell. So funktioniert Git intern. Wir haben einen Blob, das ist im Endeffekt unsere Daten, unser Text, den wir eingecheckt haben. Dann haben wir ein Tree, das sind die Verzeichnisstrukturen im Endeffekt. Und ein Commit, welcher auf ein Tree zeigt. Und der Tree logischerweise zeigt dann aufs Commit. Und im Commit stehen dann diese Metainformationen, die ich gerade gezeigt habe, drin. So, ein Tree kann natürlich dann auch auf mehrere Blobs zeigen. Also ein Verzeichnis kann mehrere Dateien beinhalten. Und ein Tree kann auch auf Trees zeigen. Das hatte ich vorhin jetzt noch nicht gezeigt. Und so können wir praktisch Subdirectories haben. So, und das wird jetzt immer mehr. Ein Commit kann auch auf einen Vorgänger-Commit zeigen. Und an diesem Commit hängt logischerweise wieder ein kompletter Tree. Was passiert jetzt, wenn ich einen dieser Blobs verändere? Nehmen wir mal an, ich verändere den Blob ganz oben in der Ecke. Dann wird das Tree-Objekt natürlich auch anders aussehen, weil da ja ein anderer Hash von dem Blob drin steht. Das heißt auch wiederum, dass dieses Tree-Objekt hier drüben auf der Seite anders aussehen wird, weil das Tree-Objekt, das darin referenziert ist, wieder anders aussieht. Und das heißt natürlich auch, dass das Commit neu geschrieben wird. Das heißt aber auch, dass diese Blobs hier drin überhaupt nicht verändert wurden. Somit wird, wenn in einem Commit was verändert wird, immer nur praktisch ein, also ich verändere einen Blob, dann wird einer dieser Pfade, die hier im Endeffekt aufgezeichnet sind, verändert. Und der Rest bleibt ja gleich. Das heißt, ich referenziere wiederum die gleichen Objekte. So, und Commits können natürlich auch noch auf mehrere vorherigen Commits zeigen. Und so habe ich jetzt praktisch jede Menge Datenstruktur hier. Jedes dieser Commits hat ja wieder so einen kompletten Baum da drin, welcher teilweise dedupliziert ist, teilweise nicht. Und das war im Endeffekt, wie Git intern funktioniert. Genau, was haben wir jetzt gelernt? Es gibt drei Arten von Objekten in Git. Ein Blob, ein Tree und ein Commit. Und die referenzieren sich gegenseitig über ihre Hashes. Und diese Trees sind im Endeffekt, oder diese Tree-Objekte sind im Endeffekt auch nur Dateien, die irgendwo in dem .git-Verzeichnis rumliegen. Und die Commits genauso. Genau, jetzt gibt es noch Refs. Refs sind im Endeffekt nur ein bisschen Convenience. Es gibt sogenannte lokale Refs und es gibt Remote Refs. Im Volksmund werden die auch Branches genannt. Und ein Branch ist nichts anderes wiederum wie, ich habe einen menschenlesbaren Namen und einen Hash, weil kein Mensch diese Hashes hinschreiben will. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier die Commits als runde Kreise dargestellt. Ist relativ schlecht lesbar, schätze ich, so mit Schwarz und Grau, gell? Wir haben einen sogenannten Master Branch, den sieht man hier oben. Der zeigt auf ein bestimmtes Commit. Und wir haben hier einen Feature A Branch, der zeigt auf ein anderes Commit. Und so ein Branch-Ding ist im Endeffekt nur eine Datei, in der ein Hash steht. Wenn wir jetzt nämlich zum Beispiel sagen, gib mal den Master Branch her und wir machen darauf Cut, dann kriegen wir hier so einen Hash. Das war's, das ist ein Branch im Endeffekt. Wie gesagt, eine menschenlesbare Form von einem Hash im Endeffekt. Ich könnte theoretisch hingehen und sagen, update mal den Master Branch auf Head und nenne den FUBAR-Bus und das macht halt dann Dinge kaputt, weil FUBAR-Bus ist kein SHA-1-Hash. Genau. Was haben wir gelernt? Ein Blob ist im Endeffekt ein File, beziehungsweise Content aus dem File. Ein Tree ist im Endeffekt sowas wie ein Ordner. Dann gibt es noch so Commits, welche im Endeffekt so ein bisschen Metadaten zusammenfassen und auf Trees referenzieren. Git ist nicht mehr als eine Hash-Tabelle und Commits sind ein Directed Acyclic Graph, das hört man immer wieder. Das braucht aber meistens nicht zu interessieren, für wie das intern funktioniert. Genau. das war es auch schon. So einfach funktioniert Git. Natürlich passiert da noch jede Menge Magie mit Kompression und irgendwie Merges funktionieren noch so ein bisschen. Aber im Endeffekt, wenn man ein Merge hat, hat man zwei Commits, die man Trees praktisch referenzieren. Dann werden diese Trees verglichen und dann passieren Merge-Algorithmen und Strategien, wie man das Ganze zusammenführen kann. Und dann wird wieder so ein kompletter Baum angelegt mit den ganzen Blobs und dann wird ein Commit angelegt. Da ist überhaupt keine Magie im Endeffekt dabei, außer diese Konflikt-Resolution, die Git automatisch macht. Aber das sind irgendwie Standard-Algorithmen, die kann man auf Wikipedia nachlesen und kopieren und fertig. Genau. Ja, perfekt. Das war es auch schon. Falls ihr das nochmal nachlesen wollt, ich habe den ganzen Vortrag auf diesem schönen PDF von einem TPN basieren lassen. Das ist irgend so ein Paper. Da steht genau das Gleiche drin, wie das, was ich jetzt nochmal erzählt habe. Genau, falls ihr da noch ein bisschen tiefer einsteigen wollt. Oder was ich euch auf alle Fälle empfehlen kann, lest euch das Gitbook durch. Das gibt es kostenlos auf git-scm.com. Beziehungsweise lest die Git-Man-Pages, da lernt man auch jede Menge. Also ich habe, um mir richtig Git beizubringen, einfach abends auf der Couch mal Git-Man-Pages gelesen. Kann ich nur empfehlen. Gut, falls es jetzt noch Fragen gibt, wir haben noch 5 Minuten. Danke.